Ich will was zu Syrien und zu Iran heute vorstellen und zur Diskussion stellen, und dass ich die beiden Länder kombiniert habe. Das ist eigentlich schon so was wie eine durchziehende These dann in meinem Vortrag. Ich will nämlich darlegen und beweisen, dass diese beiden Länder im Wesentlichen, im Kern, maßgeblich Etappen einer Neuordnung des Nahen Ostens durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen ihrer Neuordnung ihrer Führungsrolle in der Welt sind. Deswegen die beiden Fälle zusammengelegt. Und zur Übersicht sage ich mal, wie ich mir das eingeteilt habe. Bei beiden Fällen mache ich so einen Dreischritt. Im ersten Schritt gehe ich ein bisschen ein auf die Art und Weise, wie hierzulande darüber gedacht werden soll. Also über das, was in Syrien los ist, was mit dem Iran los ist. Im zweiten Schritt erläutere ich, was ich für das Entscheidende an diesen Auseinandersetzungen und damit auch das Frontenbildende und Feindschaftbegründende dort halte. Und im dritten Schritt gehe ich dann noch ein auf die Art und Weise, wie die USA da ihre Weltpolitik betreiben, weil es da eine, sagen wir mal, eine Modernisierung des Vorgehens unter dem neuen Präsidenten Obama darzustellen gibt. Also mal mit Syrien begonnen. Was da stattfindet, ist schnell gesagt. In Syrien selbst kämpft die Regierung mit Oppositionellen, mittlerweile regelrecht mit Waffengewalt, um nichts anderes als um das Gewaltmonopol über das Land. Das ist der harte Kampf um nichts anderes als die Herrschaft über das dortige Volk. Und dieser Kampf geht so, wie es das Anliegen gebietet. Das ist die Gewaltfrage über Land und Leute, und so wird sie auch ausgetragen. Dem gegenüber Partei zu nehmen, für eine Seite im Namen der Opfer, die dabei anfallen, das hat etwas sehr Unredliches und ist in den meisten Fällen, wo es gemacht wird, was Zynisches. Das ist deswegen erstmal was Unredliches, weil in so einem Kampf produzieren natürlich beide Parteien Opfer. Wenn sie sich an irgendetwas nicht unterscheiden lassen, dann daran, dass sie Opfer produzieren. Das Einzige, was man da noch unterscheiden könnte, wäre der Wirkungsumkreis ihrer Bewaffnung. Ja, da gibt es derweil jedenfalls noch Unterschiede zwischen der syrischen Regierung und ihren Gegnern. Zynisch wird diese Parteinahme, die fällt ja automatisch gegen die Regierung da hierzulande aus, zynisch wird die Parteinahme dann, wenn diese Opfer, die toten Menschen, die toten Kinder, die toten Frauen überhaupt bloß dafür ausgestellt und angeführt werden, um genau für eine Wende im Kräfteverhältnis des Gemetzels zu werben. Wenn die Opfer überhaupt bloß deswegen angeführt werden, weil derjenige, der sie anführt, wen anderes an der Macht sehen will, ihm also den Sieg in diesem Ring, in der Frage der Herrschaft über die Leute, zusprechen möchte. Und solche zynische Parteilichkeit ist hierzulande überhaupt die ganze herrschende Öffentlichkeit in der Frage der Begutachtung und Kommentierung von Syrien. Da werden einfach alle Opfer automatisch gegen die Regierung ins Feld geführt. Entweder heißt der Vorwurf gleich, die Regierung hat ja schießen lassen, oder die Merkel hat es neulich anders gemacht, unter dieser Regierung wird geschossen. Und wenn unter einer Regierung so etwas passieren kann, dass auf Menschen geschossen wird, dann hat sie ihr Recht zu regieren verwirkt. Ja, das ist natürlich eine irre Aussage, dass, wenn sich die syrische Regierung daran halten wollte, müsste sie schleunigst diesen Krieg gnadenlos zu Ende bringen und gewinnen. Dann wäre das Gewaltmonopol wiederhergestellt, aber dann würde das nach dieser Logik gegen die syrische Regierung sprechen. Man merkt, da soll der Parteilichkeit keine Alternative geboten werden. Die Parole, die da durchgefochten wird und mit Toten bebildert wird, heißt: Ein Staat schießt auf seine Bevölkerung. Und das ist nichts als ein moralisches Feindbild, jedenfalls erstmal. Als moralisches Feindbild ist es auch einfach verkehrt. Denn natürlich geht es der syrischen Regierung nicht darum, das Volk, das sie beherrschen will, umzubringen. Sie will es beherrschen. Es wird aber so dargestellt, als wäre das Vernichten des Volkes der ganze Zweck dieser Herrschaft dort. Als Feindbild ist es absurd, aber diese Parole "Staat schießt auf sein eigenes Volk" ist gar nicht bloß ein Feindbild, sondern dieses Feindbild ist sorgfältig konzertiert mit einer Völkerrechtsdefinition, mit der man einem Staat seine Legitimation als Souveränität entziehen darf. Neuerdings jedenfalls. Das Bild vom blutrünstigen Assad ist kombiniert mit dem Völkerrechtstitel eine Souveränität, die versagt in der Frage des Schutzes der Zivilbevölkerung, hat ihre Souveränität als Verantwortlichkeit verloren und Intervention gegen sie von außen ist völkerrechtlich berechtigt. Das ist derselbe Völkerrechtstitel Schutz der Zivilbevölkerung, der für die Intervention in Libyen Verwendung gefunden hat. Es liegt also das Doppelte in dieser Darlegung der Vorgänge in der Kommentierung der Vorgänge in Syrien vor, wie sie hierzulande üblich ist. Es wird ein Feindbild verkündet. Aber das moralisiert zugleich eine zugrunde liegende Feindschaft der westlichen Staaten an vorderster Front Amerikas gegen Syrien. Welche und warum da existiert, dazu komme ich gleich. Ich mache einen kleinen Exkurs. Ich mache einen kleinen Exkurs wegen dieser üblich gewordenen Kommentierung solcher Metzeleien mit diesem Rückgriff auf Völkerrecht. Das ist üblich geworden, das Betrachten solcher Vorfälle unter dem Kommentar: Da ist der Fall da, wo es jetzt fällig ist, dass im Namen des Menschenrechts, des Völkerrechts, der Souveränität der Staaten gebrochen werden darf. Und diese Parole, Menschenrecht bricht Völkerrecht, genießt in der Öffentlichkeit den, zu Unrecht, wie ich zeigen will, den Ruf, da sei endlich mal so etwas wie die Humanität, das sich kümmern um Menschen, ins Staatenverhältnis, ins Recht des Staatenverhältnisses eingebaut worden. Da liegt was anderes vor. Tatsächlich geht es um Völkerrecht, so heißt es jedenfalls in Deutschland. Was ist denn das eigentlich? Da haben sich unter der Oberhoheit der USA. Und das ist ein Staat, der hat wirklich ein weltweites Interesse an einem brauchbaren, ausnutzbaren Verkehr zwischen gleich allen Staaten dieser Welt, weil Amerika an allen diesen Staaten seinen Nutzen zieht. Da haben sich die Staaten unter der Oberhoheit der USA allen Ernstes zu so etwas herbeigelassen. Eine internationale Vertragsverrechtlichung ihrer Beziehung zu kodifizieren. Ein Völkerrecht, so heißt das in Deutschland ziemlich ideologisch. Ein internationales Recht, so heißt das im angelsächsischen Raum, ihrer Beziehung zu erlassen. Gar nicht zufällig ist der Hauptparagraph von dem Zeugs, wir wollen nicht immer gleich mit Krieg übereinander herfallen und machen uns Sorgen um den Weltfrieden. Die kennen sich. Die wissen, was das Erste ist, was zwischen ihnen vermieden werden muss, weil es ihnen offenbar extrem nahe liegt. Das Basisprinzip dieses Völkerrechts ist eben dieses Prinzip der Souveränität der Staaten, der Unantastbarkeit ihrer Hoheit in ihren inneren Angelegenheiten. Und dass das das Basisprinzip des internationalen Rechts ist, hat einen ganz schnöden Grund. Zwischen Staaten kann Recht gar nicht anders als so existieren. Staaten als Hoheiten lassen eine andere Rechtsinstanz als sich selbst einfach nicht zu, also auch ein Völkerrecht zwischen sich nicht zu, das eine andere Rechtsinstanz anerkennen würde als sie selber. Also konstruieren sie ihr rechtliches Verhältnis so, dass sie sich wechselseitig anerkennen als die Rechtshoheiten dieses internationalen Rechts. Und insofern kommt internationales Recht eben um diesen Grundsatz nicht herum, dass im Recht jedenfalls, im internationalen Recht, die Staaten sich ihre rechtliche Gleichstellung wechselseitig zusichern und versprechen. Und eben die Unantastbarkeit ihrer Hoheit nach innen. Daran allerdings, an diesem Gleichberechtigungsgrundsatz und der Unverletzlichkeit der inneren Angelegenheiten, daran zerren seit geraumer Zeit auch im Völkerrecht die USA und andere mächtige Staaten. Praktisch unterlaufen sie das sowieso immer, dieses schöne Rechtsprinzip. Praktisch mit ihrer ökonomischen Macht, mit ihrem politischen Einfluss, mit ihrem militärischen Erpressungsapparat stellen sie dauernd mächtige Unterschiede zwischen herrschenden und beherrschten Staaten her, die überhaupt nicht ihre Gleichheit achten. Aber das, was wirklich seit einiger Zeit genau genommen erkennbar, so seit diesen jugoslawischen Zerlegungskriegen da unterwegs ist, dass die USA voran und ihre NATO-Partner hinterher an diesem Gleichberechtigung der Staaten auch im internationalen Recht herumzerren. Die führen nicht nur nach ihrer hoheitlichen Entscheidung und nach Bedarf Kriege gegen andere Hoheiten, intervenieren nicht nur nach ihrem eigenen Bedarf in andere Staaten und in ihre inneren Angelegenheiten, sondern die dringen darauf, dass dieses ihres Tun in der Staatenwelt auch als ihr Recht anerkannt ist. Dass sich die Staaten in der Sphäre des Rechts hinter diesem Interventionismus der mächtigen westlichen Staaten stellen, ja versammeln im Ernstfall. Darum geht es bei diesen neuen Völkerrechtskonstruktionen. Darum geht es, dass man rechts Titel im Völkerrecht dafür namhaft macht und durchgeboxt kriegt in der Staatenwelt, angeblich übernationale Prinzipien, wie Herrschaft in Staaten aussehen muss, damit sie Respekt genießen, und welche Herrschaften man mit einem Verweis auf ihre inneren Angelegenheiten delegitimieren darf, also auch in sie intervenieren kann. So hat das Menschenrecht eine neue Rolle im Völkerrecht gefunden. Schlicht und ergreifend als Berechtigungstitel für Kriege und Interventionen, die garantiert nicht wegen des Menschenrechts laufen. Mit ihm aber in den Rang einer von der Staatenwelt rechtlich anerkannten Affäre erhoben werden. Und vor lauter Begeisterung darüber, dass da immer von Menschenrechten die Rede ist, dass da von der Pflicht von Regierungen zum Schutz ihrer Zivilbevölkerung als Verantwortungsprinzip von Herrschaft die Rede ist. Dass auch noch beim Intervenieren gesagt wird, es geht um die Vermeidung von humanitären Katastrophen, sodass Interventionen seither humanitäre Interventionen heißen. Vor lauter Begeisterung darüber soll man einfach abnicken, dass es dabei um nichts anderes als um das Recht auf Krieg und Intervention geht. Und man soll gleich mit abnicken, dass sofort eine klare Scheidung auf dem Tisch liegt, wer die zu Intervention berechtigten Staaten sind und wer gegebenenfalls die Objekte solcher Interventionen sind. Und dass das sich erstaunlicherweise exakt an der Linie von Macht und Ohnmacht in der Staatenwelt scheidet, soll einem auch gleich geläufig sein. Darum geht es bei diesem.
Ich verstehe noch nicht ganz den Punkt, das Neue an dem Umgang mit dem Völkerrecht als wenn ich das richtig verstanden habe, als Instrument der vor allem der USA und im Gefolge ihrer Verbündeten als Instrument der Intervention in andere Staaten. Das Neue geschieht deswegen nicht, weil ich das so in Erinnerung habe, dass das Völkerrecht ohnehin immer schon eine idealisierte Form des dessen war, wie die Staaten sich da zueinander stellen und sowas wie den Charakter eines übernationalen, neutralen rechtlichen Konstrukts das hat immer schon was Ideologisches an sich, weil die Nutzung oder die Benutzung, das was da als Völkerrecht herkam, war immer schon demgegen einem eingestellt, der ohnehin für sich die politische und militärische Oberhoheit über die Welt beansprucht hat. Insofern besteht das als Neue nicht.
Also zum einen gebe ich dir recht, das müsste aber eigentlich auch klar geworden sein, wenn ich gesagt habe, an Völkerrecht gilt ohnehin immer nur das, was die hohen vertragsschließenden Parteien, die sich als einzige Rechtssubjekte dieses Rechts überhaupt respektieren, an Völkerrecht zwischen sich gelten lassen. Das deckt deine Überlegung, denke ich, mit ab. Was ich aber sagen wollte ist, es gibt eine neuere Art an einem bislang noch einigermaßen für nützlich befundenen und deswegen stehen gelassenen Rechtsgrundsatz dieses internationalen Rechts herumzuzerren. Das war dieser ganz abstrakte Rechtsgrundsatz, dass alles Völkerrecht darauf beruht, dass die Souveräne sich untereinander als Hoheiten mit einer unantastbaren inneren Souveränität anerkennen und von daher das Völkerrecht auf der Gleichberechtigung aller dieser Souveräne beruht. Das sind so Kurzzitate aus der UNO-Charta, die ich jetzt gemacht habe. Und da ist das Menschenrecht, bricht Völkerrecht, ernstlich das Bemühen, und dafür gibt es offenbar, daran gibt es ein Interesse, nicht nur einfach zu intervenieren, wenn man es für richtig hält, in einen anderen Staat, sondern dieser Intervention den Charakter einer vom Völkerrecht geradezu mandatierten, beauftragten und berechtigten Aktion zu geben. Und dafür werden Rechtskonstruktionen im Völkerrecht von den interessierten Parteien entwickelt, die rechtlich herleiten, wann man einem Staat seine Souveränität entziehen darf. Das wollte ich als eine Neuerung, sagen wir mal so, nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes, nach dem Ende der beiden Blöcke darlegen, an der seit diesem Jugoslawienkrieg, immer wenn es gerade Gemetzel gibt, von einer der westlichen Staaten ein wenig herumgezerrt wird. Nach der anderen Seite ist es total klar, wenn es darum geht, um eine auch im Recht respektierte Hierarchisierung der Staaten in Hoheiten, die berechtigt sind, über andere wie Kontroll- und Interventionsmächte zu richten und das zu exekutieren, und die anderen sind die Objekte eines solchen Regimes. Wenn es darum geht, dann kommt das Verhältnis zwischen, das praktische Verhältnis zwischen diesen Mächten nicht neu auf die Welt. Sondern da wird darum gedrungen, dass dieses praktische Verhältnis zwischen den Mächten auf der Welt auch in ihrer Rechtsform eine Berechtigung bekommt. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, war eine Zurückweisung von, da ging es irgendwie um Humanität. Dass es bei solchen sogenannten humanitären Interventionen nicht um Humanität geht, kann man sich ja auch eigentlich ziemlich leicht klar machen, wenn man sich die humanitären Aktionen anguckt. Sowohl in ihrem Verlauf, als auch was bei denen rauskommt. Wie sieht es denn jetzt aus in diesem Kosovo, Bosnien-Herzegowina, Libyen? Super human, oder? Das andere, was ich auch noch schnell sagen will, ist, es geht bei dieser Renovierung des Völkerrechts, bei diesen Bemühungen, geht es nicht um so etwas wie die Zerstörung eines guten Völkerrechts, das verteidigenswert wäre. So etwas wie, da hätte es doch eine Friedensregel gegeben, es gibt so Völkerrechtler, die das so sehen. Da hätte es doch eine Friedensregel gegeben mit diesem Respekt vor der Gleichberechtigung der Staaten und das werde jetzt unterminiert. Nein, da gebe ich dir jetzt wieder recht. Dieses Gezerre um dieses Menschenrecht darf Völkerrecht doch brechen. Das ist eine Benutzung, eine reformierende Benutzung des Völkerrechts als genau das, was es ist. Das Völkerrecht ist das Instrument der mächtigen Staaten, die interessiert sind an einem auf Dauer gestellten weltweiten Verkehr der Staaten, die daraus wirtschaftlichen und politischen Nutzen ziehen und die deswegen schon immer die Staaten und ihre Beziehung kontrollieren wollten und das auch tun. Exkurs zu Ende. Diese diplomatische Form